SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der Literaturnobelpreis bekommt traditionell viel Aufmerksamkeit. In diesem Jahr war es noch spannender. Zwei Preisträger wurden am Donnerstag gekürt, nachdem sich die skandalgeschüttelte schwedische Akademie, die den Preis vergibt, erstmal neu sortieren musste und die Vergabe im letzten Jahr ausgesetzt hatte. Jetzt also der Literaturnobelpreis für die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk für das Jahr 2018 und für den Österreicher Peter Handke für 2019. Im Studio ist Frank Hartwig, Literaturchef des SWR. Hallo.
Hallo.
Herr Hartwig, Peter Handke stand schon lange auf der Liste für den Literaturnobelpreis. Waren Sie trotzdem überrascht?
Ja, ich war etwas überrascht. Man schaut ja im Vorfeld immer diese berühmten Buchmacher-Wetten an und da war Olga Tokarczuk sehr, sehr weit vorne, Platz 1 oder 2 oder 3. Und Peter Handke firmierte hinten mit dem Verhältnis von 1 zu 20. Also da hätte man schon mehr Geld bekommen, wenn man auf Peter Handke gesetzt hätte. Also Peter Handke läuft immer mit, aber Sie kennen das ja, es gibt viele Autoren, die mitlaufen und nie zum Zuge kommen.
Haben Sie sich denn gefreut für Peter Handke, als die Nachricht kam?
Also ich habe mich für Peter Handke gefreut. Ich halte es für eine sehr, sehr gute Wahl. Ich halte die Wahl für 2019 deutlich besser als die Wahl 2018, aber da kommen wir sicher noch drauf.
Wie ist es mit Olga Tokarczuk?
Die macht mich jetzt nicht ganz so glücklich. Also das würde ich eher für eine kompromisslerische Wahl halten. Und wenn man sich vorstellt, wie so eine Jury arbeitet, dann könnte ich mir vorstellen, nachdem auf der einen Seite der Kompromiss stand, hat man sich dann auf der anderen Seite fürs Risiko entschieden.
Snille och Smack, Talent und Geschmack, lautet der Wahlspruch, der 1786 vom schwedischen König zur Förderung der schwedischen Literatur gegründeten Schwedischen Akademie. Die ist seit 1900 eben auch für die Vergabe des Literaturnobelpreises verantwortlich. An beidem, Talent und Geschmack, hat es die Akademie in den vergangenen Jahren offenbar fehlen lassen. MeToo-Vorfälle mit sexuellen Übergriffen, sogar Vergewaltigung, Indiskretionen und Veruntreuung von Geldern standen im Raum. Die 18 ehrwürdigen Stühle, wie sie genannt werden, der Akademiemitglieder, die dort eigentlich auf Lebenszeit sitzen sollen, die gerieten irgendwie alle heftig ins Wanken. Was war der Hintergrund dieser Skandale?
Also es waren sexuelle Übergriffe, es ging bis zur Vergewaltigung und der Hauptbetroffene, Jean-Claude Annaud, der ist natürlich jetzt kein Mitglied der Akademie, seine Frau Katharina Frossenson war jahrelang Akademiemitglied, sie hat ihn immer unterstützt und der wurde angeklagt der Vergewaltigung, er wurde mittlerweile auch verurteilt für 2,5 Jahre. Dann gab es Indiskretionen, also sie, Katharina Frossenson, hatte ihm Preisträger erzählt im Vorfeld, da gab es wohl auch Schummelei. Und es gab eben diese finanziellen Veruntreuungen und da war das aber so, dass das im Augenblick nicht mehr weiterverfolgt wird, weil das bezogen auf diese 2,5 Jahre, die Arno für die Vergewaltigung bekommen hat, jetzt nicht mehr ins Gewicht fiel. Aber es heißt nicht, dass es nicht passiert wäre.
Klingt alles ein bisschen wie nach einem guten Stoff für eine Netflix-Serie, oder?
Ja, finde ich auch. Vor allem sind diese Figuren so schillernd. Also Jean-Claude Annaud natürlich, dieser ältere Herr, der meint, er könnte immer noch junge Frauen abgrapschen aufgrund seiner Machtposition, wäre natürlich ein aktuelles Thema. Aber was ich noch fast bizarrer finde, ist natürlich die Figur von Katharina Frostensen als Ehefrau, die gleichzeitig die Vergewaltigung ihres Mannes deckt. Schräge Geschichte. Dann gab es auf der guten Seite, in Anführungszeichen, Sarah Danius, die das Ganze versucht hat, ins Rollen zu bringen und damit auch gescheitert ist. Die musste am Schluss die Akademie dann auch verlassen. Also da gibt es viele schillernde Einzelelemente, die, glaube ich, echt eine gute Netflix-Serie bringen können. Oder eine dänische oder schwedische Serie. Wir wissen ja, die Schweden machen ja auch sehr gute Serien wie Die Brücke.
Bei dem Umgang mit diesen Vorwürfen, da hat sich die Akademie auch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat sich immer mehr zerstritten. Es gab Aus- und Rücktritte bis zur Beschlussunfähigkeit. Also ein totales Chaos, sodass schließlich sogar der schwedische König Carl Gustav höchstpersönlich eingeschritten ist, oder?
Ja, es gab eine echte Blockade. Also die Frossenson-Gruppe hat natürlich das Ganze nicht eingesehen, wollte ja die ganzen Ermittlungen verhindern. Und mein Eindruck ist, es ist aber jetzt eine nachträgliche Interpretation, dass die Gegenspieler, die das jetzt endlich mal auflösen wollten, dass die, glaube ich, nach und nach ausgetreten sind, wäre jetzt meine Interpretation, um diese Akademie beschlussunfähig zu machen und den König quasi an den Tisch zu zwingen. Es waren ja nicht die Frostensons, die rausgingen aus der Akademie, sondern die Gegner der Frostensons. Und irgendwann war man dann mal unter 12. 18 Kandidaten hat die Akademie, sie haben es gesagt, unter 12 ist sie nicht mehr beschlussfähig. Und so war dann der König gezwungen einzuschreiten. Und er hat dann die Regeln gelockert, so dass man dann unter 12 Beschlüsse fassen konnten. Es gab noch ein paar andere Dinge, aber das war dann der Hauptzug. Aber das war schon alles sehr dramatisch. Dieser Umgang war eigentlich echt eine Katastrophe. Und ich finde auch, dass diese Doppelvergabe in diesem Jahr ein Teil einer Geschichtsklitterung ist, wo man dann in den Annalen irgendwann später mal rückblickt und sieht, 2018 wurden Preis vergeben, 2019 wurden Preis vergeben und man vergisst dann das, was da eigentlich passiert ist. Von daher finde ich auch die Geschichte als Teil eines nicht ganz glücklichen Umgangs der Akademie mit ihren Problemen.
Immerhin hat sie jetzt ihren Reformwillen klar signalisiert. Die Akademie wurde ganz neu aufgestellt. Wie sieht das jetzt aus?
Also auf der einen Seite gibt es immer noch Probleme. Das wäre für mich jetzt, dass zum Beispiel jemand wie Horace Engdahl, also ein klarer Befürworter der Frostenson-Gruppe, ist immer noch in der Akademie. Der hat im Mai ein Buch veröffentlicht, in dem er nochmal den weisen alten Mann hat hochleben lassen, der Frauen begrapscht. Also da ist nicht so viel Einsicht. Also da gibt es schon noch immer in der Akademie einfach Probleme, die nicht gelöst sind. Aber auf der anderen Seite hat man versucht, diese sogenannte Politik der leeren Stühle abzuschaffen. Das heißt, früher war ja dieser Stuhl immer auf Lebenszeit. Das heißt, wenn jemand rausging, war er wie in der katholischen Kirche immer noch Mitglied. Man konnte da gar nicht raus. Und das blockierte natürlich alles Weitere. Und heute ist es so, wer austritt, ist wirklich ausgetreten. Und wer über, glaube ich, 2 Jahre inaktiv bleibt, der muss auch raus. Also heute kann man viel leichter nachbesetzen und das gibt dem Ganzen natürlich schon eine gewisse Flexibilität. Und dann gibt es ja noch dieses Vorschlagskomitee. Das hat man jetzt mit Kräften noch von außen besetzt in diesem Jahr. Wie das in Zukunft sein wird, weiß ich noch nicht. Aber das ist natürlich auch ein Versuch, Reformen zu machen. Aber wenn man ehrlich ist, sind es natürlich immer innerakademische Versuche, also Versuche im Horizont der Akademie, aber grundsätzlich einmal zu fragen, ist die Akademie der richtige Ort? Kann man assoziierende Mitglieder, zum Beispiel frühere Literaturnobelpreisträger dazu nehmen? Zu solchen etwas radikaleren Fragen, das hat sich die Akademie nicht getraut.
Die Entscheidungen wurden schon immer in der Vergangenheit kritisiert, dass es nämlich zu oft um politische Entscheidungen ginge, um eine bestimmte Position, um Geografie und Ethnie und nicht so sehr um die Qualität der Literatur. Wie oft haben Sie sich denn als Kritiker schon über die Nobelpreisvergabe gewundert?
Gut, das legendärste Wundern war 1997. Da hat Dario Fo den Preis bekommen. Das war, glaube ich, der Tiefpunkt. Na gut, früher gab es natürlich auch schon mal sicher ähnlich Pearl S. Buck, so ähnlich schlimme Entscheidungen. Aber Dario Fo war natürlich richtig gehend schwachsinnig. Bob Dylan war auch was, was man jetzt vielleicht nicht hätte brauchen müssen. Entscheidend war, glaube ich, oft, dass man einfach immer die Fehlenden gesehen hat, die den Literaturnobelpreis nicht bekommen haben über Jahre. Ich meine, wir haben jetzt wie lange über Philip Roth geredet. Und jetzt ist er verstorben, aber das war ein Kandidat, wo ganz klar war, der muss ihn eigentlich bekommen. Dieses Wundern war eigentlich immer eher, wer bekommt ihn nicht.
Und welches Signal geht jetzt für Sie von der diesjährigen Entscheidung aus? Es war ja schon irgendwie klar, dass es mindestens eine Frau sein würde, die ausgezeichnet wird, oder?
Ja, das war klar. Ich finde auch, wenn was nicht überraschend war, dann war es Mann und Frau. Da haben Sie völlig recht. Nach diesen ganzen MeToo-Debatten war eigentlich auch gar nichts anderes möglich. Ich finde Handke eine mutige Entscheidung. Da habe ich jetzt gar nicht mit zu gerechnet. Und Olga Tokarczuk bin ich jetzt kein großer Fachmann, kenne nur ein Buch aus früheren Zeiten. Das fand ich dann doch immer eher so ein bisschen mittelmäßig und brav. Das würde ich eher für die brave Entscheidung in diesem 2-Jahres-Entscheidungsprozess halten.
Peter Handke, 1942 in Kärnten geboren und schon lange als Kandidat eben für den Nobelpreis gehandelt. Er gilt als großer Außenseiter der deutschsprachigen Literatur, der sehr, sehr eigensinnig seinen Weg geht. Sein Verleger Siegfried Unselt nannte ihn mal einen zärtlichen Terroristen.
Ja, er ist absolut, glaube ich, ein Fundamentalist und er war das von Anfang an. Also es ist schon erstaunlich, wie Handke seit 1966 fast ein Konzept verfolgt. Also man kann es nicht anders sagen. Sie erinnern sich, das war damals Publikumsbeschimpfung. Da war schon klar, ich gehöre nicht zu euch, ich bin ein Außenseiter. Und es war ja die Zeit der engagierten Literatur, also wo man gerade eher Einfluss gesucht hat in die Gesellschaft. Und dann sagt Handke da, nein, da mache ich nicht mit. Dann war er damals in Princeton bei der legendären Tagung der Gruppe 47, auch 1966, hat dann die Beschreibungsimpotenz dieser Schriftsteller attackiert. Damals dachte man, das war ein nervöser junger Mann, der nicht richtig wusste, was er tut. Später hat man dann rausgekriegt, er hatte das total kalkuliert und hat es davor schon eingeübt. Also da war schon viel Konzept. Und ich glaube, das große Handke-Konzept heißt wirklich, als solitärer Dichter anerkannt zu werden. Nicht als Schriftsteller, nicht als Autor, sondern im genuinen Sinne Dichter. Und wenn man sagt Terrorismus, dann heißt es natürlich, um das durchzusetzen, muss man natürlich anderen Menschen sehr, sehr wehtun. Das ist die eine Seite. Und die zarte Seite war ganz klar gegenüber seinen Beschreibungsgegenständen.
Er wurde vielfach kritisiert in den 90er Jahren für sein Engagement für Serbien im Balkankonflikt. Er selbst bezeichnet sich dann aber auch ein bisschen provokant als Bewohner des Elfenbeinturms. Also er entzieht sich dann auch allem gerne wieder, ne?
Ich fand es ein bisschen tricky, das muss man schon sagen. Handke wechselte einfach die Rollen. Er hat ja so getan, er fährt nach Serbien. Das war auch damals in der Süddeutschen, in der Beilage. Ich weiß auch noch genau, wie ich das damals gelesen habe, wie er dann das Grüne des Benzins beschrieb und sowas. Und er versteckte sich dann hinter ästhetischen Kategorien. Aber in Wirklichkeit war das natürlich auch ein politischer Text. Und als man ihn dann festnageln wollte auf dieses Politische, sagte er immer, aber ich schaue doch nur ästhetisch. Ich bin doch nur ein Schriftsteller. Ich schaue ganz anders hin, als würde ein Schriftsteller im politischen Sinne dann doch mehr wissen als die anderen, die jetzt nur politisch auf Politik schauen. Und das fand ich immer so ein bisschen tricky, um sich da rauszulavieren. Aber er hat es konsequent durchgezogen. Er war damals bei Milosevic bei der Beerdigung. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er dann auch über Den Haag, über den Internationalen Strafgerichtshof berichtet im Süddeutschen Magazin. Also er hat da auch immer weitergearbeitet an dieser Front. Also da kann man ihn nicht ganz rauslassen. Ich finde trotzdem gut, dass die Schwedische Akademie sich darauf eingelassen hat, politisch umstrittenen Schriftsteller auszuzeichnen, der aber ganz klar natürlich schriftstellerisch seine Verdienste hat.
Die polnische Autorin Olga Tokarczuk, Jahrgang 1962, wurde erst in den letzten Jahren besonders bekannt. Sie hat unter anderem den Man Booker Prize gewonnen für ihren Roman Flights. Er ist auf Deutsch unter dem Titel Unrast bei Schöffling erschienen. Eine weibliche Stimme aus Osteuropa. Wofür steht sie mit ihrem Werk?
Ich habe die Olga Tokarczuk so in den 90er Jahren zum ersten Mal wahrgenommen. Da gab es ein Buch im Berlin Verlag, das heißt Ur und andere Zeiten. Und es war eine sehr polnische Geschichte, aber ich habe es damals schon so empfunden wie der magische Realismus auf Polnisch. Also da spielen die Engel eine Rolle und es spielt eine sehr, sehr religiöse Grundierung eine Rolle. Es gibt Mythen in diesem Buch, es gibt Märchen in diesem Buch. Und ich glaube, es war ein Versuch aus dieser quasi tristen polnischen Realität einen magischen Funken zu schlagen. Es ist nicht, gebe ich zu, ganz meine Literatur. Also ich habe es nicht so begeistert gelesen. Es gibt dadurch natürlich auch, darf man nicht vergessen, zumindest sprachlich für mich, eine gewisse Gefährdung durch Kitsch.
Der Literaturnobelpreis hatte immer eine ganz besondere Aura, die auch weit über den Literaturbetrieb hinausstrahlt. Was glauben Sie, wird das in Zukunft vor dem ganzen Hintergrund, den wir erlebt haben die letzten Jahre, wird das so bleiben trotzdem?
Ich glaube, es wird so bleiben. Es ist einfach der globalste Preis, den wir haben. Also die Währung Aufmerksamkeit, die da immer mitspielt, die ist natürlich bei ihm maximal gegeben. Ich habe jetzt die Tage, was weiß ich, wie viele Interviews geben müssen. Man merkt einfach, da springen alle und es wird dem Literaturnobelpreis natürlich erhalten bleiben. Aber wir haben natürlich jetzt durch die Skandale der letzten Jahre doch gesehen, wie eine Jury arbeitet. Wir haben erlebt, was Macht, Größenwahn bedeuten in der Juryarbeit. Und ich hoffe, dass man diesen Blick in diesen unschönen Maschinenraum einer Juryarbeit nicht vergisst.
Vielen Dank, SWR-Literaturchef Frank Hertwig, über den in diesem Jahr gleich doppelt vergebenen Nobelpreis an Peter Handke und Olga Tokarczuk und über den Neubeginn der schwer angeschlagenen Schwedischen Akademie.